Ja, ich grüße auch alle ganz herzlich hier von hier oben. Sehnst du dich nach dem Himmel? Vielleicht hast du schon einmal sehnsüchtig auf den ersten Ferientag gewartet. Wie manche haben sich jetzt in dieser letzten Zeit, wo es so heiß war, nach kühlerem Wetter gesehnt, nach Regen. Die Menschen in der Ukraine oder in Russland, sie sehnen sich nach Frieden. Junge Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Ordnung, nach Stabilität. Ältere Menschen schauen gerne zurück in die Vergangenheit und denken, ah, die guten alten Tage. Im Psalm 19, Vers 2 steht, redet König David von Israel vom Himmel. Im Plural, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Danach sehnt sich König David nach der Herrlichkeit Gottes. Die Natur selbst ist ja auch dazu bestimmt, die Größe und Wunderbarkeit Gottes darzustellen. Meinte David aber damit nur die unendliche Sternenwelt mit all ihren Milliarden von Galaxien und unsere Erde, die innerhalb des Kosmos wie ein winziges Staubkorn ihre Bahn dahin zieht? Was für ein gewaltiges System ist der Himmel mit all seinen Planeten, Sonnen, Monden und Sternen? Und auch die Schöpfung mit ihren vielfach tausendfachen Lebensformen. Das alles soll aber zufällig sein und ohne Baumeister funktionieren, sodass die Sterne exakt ihre Bahnen ziehen, ohne aufeinander zu prallen. Was ist das für ein Gott, der das alles so wunderbar geschaffen hat? Und das zeigt auch gleichzeitig eine unsichtbare Dimension der Ewigkeit. David hatte mit seiner Aussage von den Himmeln noch eine andere Welt vor Augen. Es geht um die unsichtbare Welt Gottes. Das ist der Bereich, wo Gott mit seinen Engeln wirkt. Wir können diese Welt nicht irgendwie richtig verstehen. Sie entzieht sich unserer Kenntnis. Nur Einzeldinge können wir davon erkennen. Wenn unsere sichtbare Welt aber schon so gewaltig groß ist, wie viel mehr muss dann die Welt Gottes in der unsichtbaren Welt sein? Um das ein bisschen zu verstehen, gibt uns die Offenbarung ein Beispiel. Dort wird das himmlische Jerusalem geschildert. Es hat eine Ausdehnung von 2200 Kilometer Länge, 2200 Kilometer Breite. Also das sind ja schon ungeheuer. Ganz Europa ist praktisch da drin. Aber dazu kommt noch etwas anderes. Es ist 2200 Kilometer in die Höhe. Nicht auszudenken. Aber das zeigt etwas von der himmlischen Welt. David berichtet, oder die Bibel berichtet immer wieder von der überwältigenden Herrlichkeit Gottes in den Himmeln. Der französische Philosoph und Spötter Voltaire war im 18. Jahrhundert einmal beim König Friedrich dem Großen von Preußen zum Essen eingeladen. Und während die Herrschaften so sprachen, da kam die Rede auch auf den Himmel. Da sagte Voltaire großspurig, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen Taler. Da meldete sich einer der Gäste, ein gläubiger Mann, und er sagte: Herr Voltaire, Sie finden sich hier in Preußen. Und wenn jemand hier etwas verkaufen will, muss er sein Eigentumsrecht danach nachweisen. Können Sie mir nachweisen, dass Sie ein Eigentumsrecht im Himmel haben? Da war der Voltaire sprachlos, wusste nichts darauf zu antworten. Ein Platz im Himmel ist unvorstellbar wertvoll. Man kann ihn nicht mit Geld, Leistungen oder Einfluss erwerben. Den Platz im Himmel bekommt man nur durch Vitamin B. Durch Beziehungen, nämlich durch die Beziehung mit Jesus Christus. In dem Predigttext, den haben wir gar nicht gelesen, der war in Kolosser 1, Vers 3 bis 5. Da heißt es: Von eurem Glauben an Jesus Christus haben wir gehört. Und eure Liebe, beide ist so reich bei euch vorhanden, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Ihr wisst es. Die Christen in Kolosse, sie sehnten sich auch danach. Sie dachten an den Himmel in all ihren Schwierigkeiten. Und sie handelten entsprechend auch hier auf der Erde. Sie waren nicht weltfremd. Im Gegenteil, sie schauten die Welt ganz realistisch an. Wie kann da jemand noch sagen, ich verkaufe meinen Platz im Himmel? Es geht eben um ein Erbe im Himmel, das sicher für uns dort aufbewahrt wird. Und es geht dabei jetzt auch um das biblische Fundament. Denken wir heute wirklich noch regelmäßig an den Himmel? Denkst du wirklich daran? Gottes Wort macht uns klar, es gibt für uns eine ganz sichere Hoffnung. Und diese führt diese bekommen wir aber nicht für ein gutes Leben hier auf der Erde, für viel Geld oder für Gesundheit oder für die Anerkennung. Sie gilt für das ewige Leben, für die fantastischen Wohnungen, die Gott für uns schon bereithält, für die Gemeinschaft mit Jesus, für die wunderbaren Aufgaben, die wir dann im Himmel auch haben werden. Das wird kein Stress sein, wenn wir da im Himmel irgendetwas tun. Das wird eine Entspannung sein und wir würden das mit großer Freude tun. Viele Verse im Neuen Testament sprechen über diese Realität. Ein Theologe, der die Bibel auch viel studiert hat, der hat genau mal nachgezählt, wie viele Verse über die himmlische Welt gibt es, so wie hier in Kolosser 1 geschrieben ist. Und er kam auf 387 Verse. Wisst ihr, wie viele Verse das ganze Neue Testament hat? Ich glaube, die wenigsten wissen das. 7.957 Verse, fast 8.000 Verse. Und die Bibel hat also für den Himmel etwa 400 Verse. 5% bedeutet das. Das ist schon sehr viel. Für die Hölle werden 150 bis 160 Verse gebraucht. Und für die Ehe im Neuen Testament werden nur 30 bis 40 Verse gebraucht. Die ewige Hoffnung auf den Himmel nimmt also einen viel größeren Raum ein, als wir uns überhaupt das denken. Auch jetzt schon ist der Himmel für uns alles für das alltägliche Leben hinreichend auch darzustellen. Denkt an die Seligpreisung in der Bergpredigt. Sie motivieren uns, unser Leben, unser gegenwärtiges Verhalten im Bezug auf die zukünftige Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 3, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Oder Matthäus 5, Vers 8. Glücklich sind, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Sie werden ihn sehen. Ihr merkt, dass es also auch jetzt schon mit unserem Leben hier auf der Erde zu tun hat. Jesus erzählt auch in seinen Gleichnissen sehr viel über das Himmelreich. Das Himmelreich bezieht sich ja auf die Königsherrschaft Gottes. Durch Jesus Christus aus der himmlischen Welt kommt, die aus der himmlischen Welt zu uns nahegekommen ist. Diese Gleichnisse verdeutlichen auch ein unwahrscheinliches Wachstum, sodass alles im Himmel auch alles noch viel, viel größer und wunderbarer sein wird. Zum Beispiel das Gleichnis von Senfkorn. Es ist eins der kleinsten Samenkörner und trotzdem wächst es zu einem großen Busch heran. Oder das Gleichnis vom Schatz im Acker oder von der wunderbaren Perle, für die der Bauer oder der Kaufmann alles hingegeben hat, um diesen Schatz und diese Perle zu erwerben. Es zeigt den Wert des Himmelreichs. Daher, es geht daher um Gott, dessen Gedanken viel größer sind als unsere Gedanken. Schon Mose sagte in 5. Mose 10, Vers 14, siehe, der Herr dein Gott, dem Herrn dein Gott, gehört der Himmel und die Himmel, der Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist. David ergänzt im Psalm 133, Vers 13, der Herr schaut herab vom Himmel auf die Menschenkinder. Es sieht also jeden Einzelnen von uns auch mit seinen Schwierigkeiten. Er hat uns nie vergessen. Der Prophet Jesaja weist in Jesaja 59 eben darauf hin, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es ist doch gut, so einen Gott zu haben. Deshalb ist es so wichtig, sich mit dem Gott des Himmels und der himmlischen Welt zu beschäftigen, weil es ja um ganz andere Dimensionen geht. Paulus, der schreibt im 2. Korintherbrief 5,1, dass wir in der Ewigkeit einen neuen, von Gott geschaffenen Leib bekommen. Eine himmlische Behausung, die ewig bleibt. Hier ist ja alles vergänglich. Am Schluss des 1. Korintherbriefes landet Paulus bei der zukünftigen Auferstehung und sagt in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt zu alle Zeit in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Also alles, was ihr tut für den Herrn, das ist nie vergeblich, auch wenn es noch so unscheinbar ist. Er sagt das im Hinblick eben auf die himmlische Welt. Auch Jesus lehrt im Unser Vater zu beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wo? Im Himmel, wie auch hier auf der Erde. Wir wenden uns nicht an den irdischen Vater, der hier in Zürich, Bern, Hamburg, Berlin, Moskau oder New York wohnt. sondern an den Vater im Himmel. Auf diese Weise kann die himmlische Welt und ihre Atmosphäre zu uns durchdringen. Und so wollen wir leben mit dem Blick nach vorne. Die Glaubensvorbilder oder man nennt sie auch die Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11, die lehren uns das Gleiche, weil sie fest an die Belohnung im Himmel glauben und dorthin blickten. Hebräer 11, Vers 16 heißt es, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Sie hatten die Sehnsucht danach und deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Eigentlich ist sie für dich und auch für mich gedacht. Nicht nur für die alttestamentlich Gläubigen, sondern für jeden Einzelnen von uns. Petrus tröstet auch die leidenden Christen in 1. Petrus 1, 4 und 5. Sie sollen sich sicher freuen über die unverwelkliche, die unverwesliche und unbefleckte Erbschaft, die im Himmel für euch aufbewahrt ist. Jakobus, der mahnt aber zur Geduld, dass wir nicht denken, ja, Jesus hat ja schon gesagt, er kommt, und doch ist er schon über 2000 Jahre nicht gekommen. Doch, er kommt ja zu jedem Einzelnen, in dem Augenblick, wo er diese Welt verlässt. Deshalb ist er auch nahe. Und es heißt nämlich, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Danach folgt das fantastische Leben in der Ewigkeit. Stellt euch das mal vor, das ewige Leben in der Ewigkeit. Und das wird so fantastisch sein. Die Offenbarung schließt auch am Ende der Bibel mit dem Wort aus Offenbarung 22. Es spricht der, der dies bezeugt, ja, ich komme. Amen. Das sagt Jesus. Er kommt. Wir können uns drauf verlassen. Und wozu kommt Jesus? Um dich, um mich in die himmlische Welt zu nehmen, in seine Herrlichkeit. Zu der Hoffnung unserer Rettung blicken wir nicht nur zurück auf das Kreuz, sondern wir blicken auch vorwärts auf den Tag, an dem wir dem auferstandenen Herrn mit dem neuen Leib auch begegnen. Und wir werden dann mit ihm sein in alle Ewigkeit. Es gibt aber auch eine große Gefahr, nämlich die Gefahr der Gleichgültigkeit. Trotz der vielen göttlichen Zusagen manövrieren sich viele Menschen, leider auch Christen, gleichgültig durch die gefährlichen Ideologien des Alltags. Sie leben ohne feste Überzeugungen dahin. Und das ist ja heute so allgemein. Man muss doch nicht irgendwie feste, klare Überzeugungen haben. Alles ist doch möglich. Nein, es ist eben nicht möglich. Es ist sehr gefährlich, keine festen Überzeugungen zu haben. Wenn wir uns durch die Gewässer der Geschichte hindurch manövrieren, ohne das Wissen, dass zum Beispiel in der Zukunft ein ewiges Gericht gibt für alle, die Gott ablehnen und ihm gleichgültig sind. Viele merken gar nicht, was in der Zukunft auf sie zukommt. Sie sind ohne Furcht vor der Hölle. Schrecklich, wenn man das denkt. Gleichzeitig auch ohne Sehnsucht nach dem Himmel. Und da kann ich nur sagen, Herr, erbarme du dich. Erbarme du dich dieser Menschen. Wir müssen uns oft aber wir mühen uns oft ab, hier in dieser Welt unser endgültiges Zuhause zu haben. Und damit hat sich's dann auch. Nein, doch nach biblischem Vorbild und Verständnis sind wir hier auf der Erde nur Gäste, nur Fremdlinge. Wir haben nicht unsere ewige Stadt hier auf der Erde. Wenn du dir selbst unsicher bist, dann, wie das praktisch aussieht, dann frag andere Christen. Am Ende des Gottesdienstes kann man auch hier noch zum Gebet kommen. Es geht auch, es geht doch um den wahren Schatz, um den verherrlichten Herrn. Als wiedergeborene Christen werden wir aufgefordert, den wahren Schatz zu finden. Jesus sagt in Matthäus in der Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich und die keine die sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Damit sind ja geistliche und ewige Werte gemeint. Damit ist die Nächstenliebe gemeint, die Gottesbeziehung, das ewige Leben. In Matthäus 13, 44 sagt Jesus noch einmal, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz. Und der Apostel Johannes sagte auch in 1. Johannes 3, Vers 2, indem er nach vorne schaut, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus sehen, du wirst Jesus sehen. Das wird schön sein. Nicht wie er war, sondern wie er jetzt ist. Es wird zwar derselbe Jesus sein, der am Kreuz gestorben ist, der gelitten hat, der sein Blut vergossen hat, der entstellt wurde. Aber wir werden ihn dann im Glanz seiner unendlichen Herrlichkeit sehen. Halleluja! Hier auf der Erde war er begrenzt. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er wurde müde. Er litt Schmerzen. Er seufzte unter dem Unverständnis der Menschen und er wurde verachtet. Doch er hat triumphiert. Und er hat einen neuen verherrlichten Leib auch bekommen bei der Auferstehung. Jetzt strahlt seine königliche Macht in alle Welt hinein. Seine Schönheit, seine Liebe geht überall hin. Genau dieser Herr erwartet uns in der Herrlichkeit seines Reiches. Deshalb drängt uns die Sehnsucht immer wieder zu rufen, Herr, komme bald, oh, komme doch bald. Seine Gegenwart wird uns berühren. Denn bei ihm im Himmel ist unsere ewige Heimat. Und nun zum Schluss, macht es fest. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ihr Lieben, richtet euren Blick regelmäßig auf den Herrn im Himmel. Denn über die himmlische Welt denkt nach. Tröstet euch mit dem Himmel, in dem die Wohnungen für euch schon bereit sind. Denn Jesus kommt, um alles richtig zu stellen, durch seine Gerechtigkeit, durch seine Freude, durch seinen Frieden, dass alles nachher entspannt sein wird. Alle Dinge werden, die auch so schwer sind, werden dann nicht mehr sein. Und wir werden ihn anbeten und wir werden hin zu ihm kommen und ihn mit ihm sein in aller Ewigkeit. Der Herr segne euch. Amen. Wir hören jetzt